So, in der letzten Betrachtung habe ich mir eigentlich keine Zeit genommen, ausführlich über den 9. Vers zu sprechen. Wir befinden uns ja in dem Studium des Sacharja-Buches gerade in dem 9. Kapitel und es ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel, nicht zu einfach einzuordnen, aber wenn man ein bisschen den Zusammenhang kennt der Heilsgeschichte Gottes, dann versteht man diese Dinge, die hier gesagt werden. So, ich habe mir nicht zu viel Zeit genommen für den 9. Vers und auch den 10. Vers, der eigentlich mit dazu gehört. Und das möchte ich heute nachholen. Ich wollte eigentlich heute etwas weitermachen bis Ende des 10. Kapitels und da dachte ich mir, no, das kann ich nicht machen. Ich werde einfach dem Wort nicht gerecht, einfach darüber zu fliegen und diese Dinge, die uns im Worte Gottes gezeigt werden, ja, nicht anzusprechen, das ist nicht richtig. Und die andere Sache ist ja die, uns treibt ja keiner, oder? Uns treibt ja keiner. Und deshalb können wir uns schon Zeit nehmen für einen Vers, für zwei Verse, ja, und diesen in 40 Minuten gemeinsam anschauen oder überlegen. Erinnern wir uns, ich möchte uns an das erinnern, was wir letzte Woche gemeinsam angesprochen haben. Ja, die ersten 8 Verse in dem 9. Kapitel des Sacharja-Buches. Sie sprechen von der Vorbereitungszeit, kann man sagen, oder Vorbereitung des Messias. So, die ersten 8 Verse sprechen davon, was passieren wird, was geschehen muss, bevor der Messias kommt. Und wir sagten Folgendes. Das, was wir hier in den ersten 8 Versen lesen, ist mit ein Zeichen oder sollte mit als ein Zeichen dienen für die Juden, dass das Kommen des Messias nahe bevorsteht. So, Sacharja bekommt von Gott den Auftrag, etwas weiterzugeben, was eigentlich noch in der Zukunft ist, ja, und was er mit Sicherheit selbst nicht so richtig einordnen kann. Aber wir, viel weiter nun, 3000 Jahre, 2500 Jahre weiter. Wir schauen zurück ja, auf diese Dinge, die hier beschrieben werden, Vers 1 bis 8. Und wir sagen, oh ja, wir können sie einordnen. Und diese Dinge sprechen ganz klar von dem Feldherrn Alexander dem Großen, der durch die damalige bekannte Welt durchgezogen ist, all diese Städte, die hier genannt werden, praktisch zerstört hat und dann plötzlich vor Jerusalem steht mit seinen Armeen. Und seine Soldaten haben eigentlich damit gerechnet, dass sie Jerusalem vernichten werden. Jerusalem war bekannt als eine Stelle, wo eine Stadt mit viel Reichtum und die Soldaten, besonders die, wie ich gelesen habe, die Samariter, die als Soldaten bei Alexander gedient haben, die haben sich gefreut, Jerusalem endlich eine auszuwischen. Und plötzlich aber passiert Folgendes. Der Hohepriester kommt dem Alexander entgegen. Und der Alexander fällt vor ihm nieder, das habe ich gelesen, auf die Knie. Und die seinen Generäle konnten es nicht verstehen, wie das sein kann, dass hier Alexander der Große plötzlich vor dem Hohepriester niederfällt. Aber das ist Geschichte. Auf jeden Fall ist das, was hier geschrieben wird in Vers 8, dass Jerusalem bewahrt wird vom Alexander dem Großen, genauso auch eingetreten. Zweimal ist Alexander an Jerusalem vorbeigezogen und hat die Stadt in Ruhe gelassen. Warum? Ja, weil Gott das so wollte. Ja? All diese Legenden, all diese Geschichten, die es darum gibt, die sind sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, aber auf jeden Fall wird deutlich, das Wort Gottes erfüllt sich. Ja? So, und diese 8 Verse, wie gesagt, sind ein Hinweis darauf für diejenigen, die die Bibel lesen, aha, das muss alles geschehen, bevor der Messias, der in Vers 9 vorgestellt wird, ja, kommen wird. Und die Parallele ist auch interessant. Und hier spanne ich einen Bogen, was für uns noch Zukunft ist. Ihr Lieben, wir wissen das aus dem Studieren der Offenbarung. Es wird genauso sein am Ende der Menschheitsgeschichte bevor dem tausendjährigen Reich. Da geht die Menschheitsgeschichte weiter, aber es wird eine ganz andere Zeit sein. Was wird passieren mit den Nationen, die vor Jerusalem gebracht werden? Gott wird sie richten. Ja? Auch das ist ein ganz klares Zeichen, für wen auch immer, ja, das, oder eine ganz klare Parallele zu dem, was wir hier lesen. Ja? Gott wird die Nation, die zu Jerusalem gebracht werden und die Jerusalem angreifen wollen, und er wird diese Nation richten, und dann wird Messias kommen und sein Reich aufrichten. Ja? In dem 9. Vers haben wir dann die Ankündigung des Messias durch den Propheten Sacharja. Und im 10. Vers wird uns dann der siegende Messias vorgestellt. Lass uns noch einmal den 9. Vers überdenken. So, heute werden wir ein bisschen hin und her springen in der Heiligen Schrift. Wenn ihr wollt, ihr könnt gerne die Bibelstellen aufschlagen in eurer Bibel. Deshalb sage ich, es ist immer gut, wenn ihr die Bibel dabei habt, noch darin lesen könnt und wenn ihr mit aufschlägt. Der 9. Vers ist uns doch sehr bekannt, oder? Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr. Warum ist er uns bekannt? Naja, wir kommen gerade aus der Weihnachtszeit, Adventszeit. In manchen Weihnachtskarten oder ja, ist dieser Vers abgedruckt. Ja, wir kennen auch das sehr bekannte Lied, Tochter Zion, freue dich. Wann singen wir das Lied? Meistens singen wir doch um die Adventszeit und Weihnachtszeit. Ja? So, wenn wir uns aber den Text hier anschauen in Vers 9 und wenn wir damit vertraut sind, was in den Evangelien geschrieben ist, um welchen Tag geht es hier eigentlich? Um welches Ereignis geht es hier eigentlich? Es geht nicht um die Fleischwerdung Jesu Christi in erster Linie, sondern es geht um seinen Einzug nach Jerusalem. Ja, wo und er sich praktisch als der Messias Gottes präsentiert hat. Und das Interessante ist, und das sagen uns auch die Bibellehrer, hier sehen wir auch eine faszinierende Parallele. Die Bibellehrer behaupten, ich weiß es nicht, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt war. Habt ihr auch davon gehört? Ja, dass er 33 Jahre alt war, gerade an diesem Palmsonntag, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Wisst ihr, wie alt Alexander der Große war, als er gestorben ist? 33. Genau 33. So, warum ist Alexander der Große gestorben? Na, wir sagen, ja, wir wissen das. Er hat einen Alkohol missbraucht, er hat einen sehr, ich sag mal, nicht guten Lebensstil gehabt. Ja, sehr unmoralischen Lebensstil gab. Deshalb ist er gestorben. Weshalb ist Jesus gestorben? Er ist wegen unserer Sünde gestorben. Und da ist eigentlich der Unterschied zu sehen zwischen Jesus und Alexander dem Großen. Ja? Aber ich werde noch später auch noch einige Parallelen aufschlagen zwischen dem Alexander dem Großen und Jesus Christus. Aber ich unterstreiche für uns das noch einmal. Sacharja 9, Vers 9. Hier geht es eigentlich wortwörtlich um das, was am Palmsonntag passiert ist, als Jesus auf einem Eselsfüllen, ja, wir erinnern uns, in Jerusalem eingeritten kam. Ja, erst und vor allem, das war der letzte Sonntag, ich will das einmal folgend ausformulieren, das war der letzte Sonntag, an dem Jesus mit seinem Leib, als er war Gott, er ist Fleisch geworden, und in diesem Leib, das war der letzte Sonntag, den er mit diesem Leib erlebt hat. Der nächste Sonntag in seinem Leben war er schon in dem Auferstehungsleib. Erinnern wir uns. Ja, Palmsonntag war der letzte Sonntag, wo Jesus mit seinem, wie würde man das sagen? In seinem natürlichen Leib, er ist ja Mensch geworden, er war 100% Mensch, er war 100% Gott, das ist, was wir im Glauben annehmen. Und dann in dem Auferstehungssonntag hat er schon den anderen Leib gehabt, den Ewigkeitsleib. Ja? Auch sehr interessant zu sehen. Nun, es ist uns bestimmt schon aufgefallen, wenn wir die Evangelien gelesen haben, dass alle vier Evangelisten genau von diesem Tag auch berichten. Das ist ja nicht selbstverständlich so. Oft ist es so, dass manche Evangelisten etwas berichten oder ein Evangelist berichtet etwas, was der andere nicht tut. Ist ja auch nicht notwendig, sagen wir. Wir haben alle vier und dann können wir das zusammensetzen, wie so ein Puzzle, ja, wie sich das Leben des Herrn Jesu und sein Lehren abgespielt hat. Aber alle vier berichten von diesem Tag. Und das ist schon bemerkenswert. Ja? Und wir sehen, dass allein schon daran, dass alle vier darüber sprechen, dass es ein sehr, sehr wichtiger Tag ist. Heilsgeschichtlich gesehen ist es ein außerordentlich wichtiger Tag. Wir gehen zurück zum Alten Testament und sagen, naja, okay, wenn das so ein wichtiger Tag ist, wird noch irgendwo anders davon gesprochen? Oh ja, es wird. Und wenn wir die Bibel etwas kennen, dann wissen wir, dass zum Beispiel Psalm 118 davon spricht. Wenn ihr wollt, ihr könnt diesen Psalm gerne aufschlagen. So, ich habe mal nachgeguckt, von wem dieser Psalm 118 geschrieben oder gedichtet worden ist. Wir wissen es nicht genau. Manche sagen, oh ja, es war der König David. Andere wiederum sagen, nein, da ist zu viel, wir sehen zu viele Hinweise auf den Auszug aus Jerusalem. Moses muss diesen Psalm gedichtet haben. So, wir wissen es nicht, aber wie auch immer. Dieser Psalm wurde auf jeden Fall lange vor Sacharja geschrieben. Ja, und auch lange vor dem Daniel, dem Propheten Daniel, der eben auch von diesem Tag, Palmsonntag, spricht in seinem Buch. Ja, so bedeutend ist der Tag, dass wir auf jeden Fall über diesen Tag in Psalm 118 lesen. Übrigens, man nennt diesen Psalm auch einen der messianischen Psalme, die wir finden. Und es wird gesagt, dass kein anderer Psalm öfters im Neuen Testament zitiert wird als dieser. Ja? Und dann finden wir natürlich auch in Daniel, dass von diesem Tag gesprochen wird, in Daniel 9,25. So, ich werde gleich auf Psalm 118 kommen, so wenn ihr das machen könnt, lasst einen Finger bei Psalm 118 und schlagt einmal Daniel 9,25 auf. Und dort sehen wir, an dieser Stelle sehen wir wieder Engel Gabriel. Uns wird ganz genau gesagt, wer hier zu Daniel spricht. Und dieser Engel sagt Folgendes, wir lesen das in Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. So, wir erinnern uns, Daniel befand sich in der babylonischen Gefangenschaft. Eigentlich waren es schon die Perser, die Babylon eingenommen haben. Und hier geht es um den Befehl des persischen Königs, ich glaube Kyros, Jerusalem wieder aufzubauen. So, wir haben genau das Jahr, wo der Befehl ausgegangen worden ist. Und der Engel sagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Jerusalem war zerstört zu diesem Zeitpunkt. So, hier wird eigentlich gesagt, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden, da werden Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren und sie werden Jerusalem aufbauen und auch den Tempel. Und das ist die Zeit, wo Sacharja sich befindet. Sie sind gerade am Tempelbau. Sie bauen auch die Mauern um Jerusalem. Ja, aber wie auch immer. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis auf den Messias. Aha. Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was diese 7 Wochen ist, wie wir das zu verstehen haben. Wir haben darüber gesprochen, als wir Daniel 2-mal durchstudiert haben. Aber hier geht es genau um 483 Jahre. So nach dem Ausgang des Befehls des König Kyros bis zu der Präsentation des Messias sollen 483 Jahre verstreichen. Und der Tag, an dem der Messias sich präsentieren soll, der wird hier angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt vergehen eben diese 483 Jahre. So, Daniel wird dieser Tag genau aufgezeigt. Aber interessanterweise wird Folgendes gesagt, bis zu dem Messias, und dann wird Folgendes gesagt, und nach den 62 Wochen, also 62 plus 7, 483 Jahre, wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Der Hinweis ist ganz klar auf die Verwerfung des Messias. Wann ist das passiert? Wann ist der Messias, als er sich präsentiert hat als Messias und König, verworfen worden? Palm Sonntag. Erinnert ihr euch, was geschehen ist, als Jesus eingezogen ist? Was ist geschehen? Er ist zum Tempel gegangen, manches ist geschehen, aber dann hat er über Jerusalem geweint. Ja, er hat über Jerusalem geweint. Ja, weil genau das eingetreten ist. Die Juden wollten ihn nicht. Die haben ihn abgelehnt. So, und um uns noch einmal diesen großen Zusammenhang zu zeigen des Heilsgeschehens, lasst uns Psalm 118 aufschlagen und ich lese uns einmal die Verse 23 bis 26. Psalm 118, Verse 23 bis 26. Und manches wird uns sehr bekannt vorkommen, aber lest einmal sorgfältig, wenn ihr die Bibelstelle aufgeschlagen habt, lest einmal sorgfältig mit mir mit, so 23 bis 26. Ich lese ab 22. Es wird gesagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ihr Lieben, ist das eine Aussage für euch, die euch Probleme macht, das zu verstehen, was da steht? No. Ganz klar, Jesus selber gebraucht diese Stelle, um darauf hinzuweisen, dass er verworfen wird. Wir verstehen das. Ja? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dann wird gesagt, Vers 23, hört genau hin, das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das ist vom Herrn geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und wir verstehen auch, dass der Heilsplan Gottes etwas Gewaltiges und Herrliches ist. Und dann Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr macht. Von welchem Tag ist denn die Rede? Ja? Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Und dann wird gesagt, schaut einmal Vers 25, O Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. In manchen Übersetzungen steht Hosianna. Hosianna, und dann wird gesagt, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Wo ist das denn passiert? Wo haben die Leute das denn gerufen? Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Am Sonntag. So, von welchem Tag ist also hier die Rede? Von Palmsonntag. Ich würde meinen, von Palmsonntag. Ja? Aber Vers 23 sagt uns etwas, was wir auf jeden Fall verstehen müssen. Es ist vom Herrn geschehen. Und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Es ist ein Segen vor unseren Augen. Ja, was ist denn vor dem Herrn geschehen? Und wir sagen, ja, einmal, dass der Messias kommt, mit Sicherheit, aber auch, dass er abgelehnt wird, die Verwerfung des Messias, das ist vom Herrn. Und für uns als Heidenchristen ist das doch ein gewaltiger Segen und ein Wunder. Wir müssen jetzt nicht Juden werden, um mit Gott in persönliche Verbindung zu kommen. Wir haben den Messias Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist. So, wir haben Zugang zum Heil aufgrund, oh, entschuldigt bitte, vom Palmsonntag, ich will hier keinen verletzen, ja. Aufgrund des Palmsonntags haben wir und natürlich des Todes, des Sterbens und des Auferstehens Jesu Christi, haben wir als Heiden Zugang, ja, zu der Gnade Gottes. Und dann lesen wir in Vers 24, und ich habe das schon betont, dies ist der Tag, ja, den der Herr macht. Dies ist der Tag. Und ich würde meinen, dass hier ganz genau von dem Palmsonntag die Rede ist. Es ist der Tag, an dem Jesus unter den Jubelruf der Menschen in Jerusalem öffentlich einzieht und sich praktisch als Messias und König Israels präsentiert und dann aber abgelehnt wird. Das ist der Tag, von dem auch Sacharja 9, Vers 9 spricht. Unmissverständlich. Ja, und wir sagen, naja, wie können wir uns denn darüber freuen, was an diesem Tag, als der Messias abgelehnt worden ist, passiert ist? Das habe ich schon gesagt. Nur so haben wir Zugang, ja, zu dem Heil. Wir müssen nicht Juden werden. Und dann, das Neue Testament sagt uns, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, das waren wir ja vorher, als Heiden, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenoss. Das macht Jesus möglich, ja, dass wir zu Kindern Gottes werden. Aber lass uns weitermachen. Etwas muss uns bewusst werden, ja, wenn wir diesen 9. und auch 10. Vers anschauen. Schaut einmal bitte in den Text. Der weiße Zwischenraum zwischen Vers 9 und Vers 10, das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Ja, die Zeit der Gemeinde, die Gnadenzeit. Das ist, wo wir uns befinden seit, lasst mich mal sagen, 2000, bisschen mehr als 2000 Jahren. So, der Vers 9 spricht von dem, was geschehen ist, als Jesus Einzug hielt in Jerusalem auf einem jungen Füllen der Eseln. Und der 10. Vers spricht eigentlich von dem, was noch kommen wird bei der zweiten sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus als König aller Könige. Das ist noch Zukunft. Und wir befinden uns praktisch in diesem Zwischenraum zwischen Vers 9 und Vers 10. Das ist, wo wir uns als Gemeinde tatsächlich dann auch befinden. Und interessanterweise hat Sacharja, der Prophet, das nicht gesehen. Er hat das Zeitalter der Gemeinde nicht gesehen. Warum? Naja, Jesus erklärt uns das in den Evangelien. Er sagt uns, genau dieses Zeitalter der Gemeinde, es war im Alten Testament noch ein Mysterium oder ein Geheimnis. Und Jesus selbst nennt diese Zeit in Matthäus 13, wir können es nachschauen, das Mysterium des Reiches Gottes. Und es ist in diesem 13. Kapitel des Matthäus, dass Jesus uns dann in Gleichnissen interessanterweise genau das Zeitalter der Gemeinde auch beschreibt und dann Folgendes zu den Seinen sagt. Hört mal genau hin. Er sagt, euch ist es gegeben, das Geheimnis oder die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihr Lieben, ist uns bewusst, dass wir als Gläubige, lebend im 21. Jahrhundert, eigentlich es besser haben als die Propheten des Alten Testaments. Es ist so, weil wir die volle Offenbarung in dem Wort Gottes haben. Und deshalb können wir weitaus mehr sehen, weitaus mehr verstehen in dem Heilsplan Gottes, als die alttestamentlichen Propheten es je konnten. Und es wird ein Bild gebraucht im Zusammenhang der alttestamentlichen Propheten. Es wird gesagt, ihr kennt vielleicht das Bild auch, die Propheten, es ist ähnlich, als würde einer vor einer Bergspitze stehen, ja, oder vor den Bergspitzen. Er sieht nur die Spitzen der Berge, er sieht aber nicht die Täler. Ja? Wir auf der anderen Seite, wir sehen nicht nur die Bergspitzen. So, wir sehen ganz genau und verstehen auch das erste Kommen des Messias. Wir verstehen ganz genau das Zeitalter der Gemeinde, das ist ein Tal, das der Prophet nicht sehen konnte. Und dann können wir natürlich auch vieles dazu sagen, was das zweite Kommen des Herrn Jesu auch betrifft. So, wir können bei weitem mehr sagen und sehen als die Propheten. Und selbst der große Prophet Daniel hat seinerzeit gesagt im 12. Kapitel, er sagte Folgendes, hört mal genau hin, er sagte, ich hörte es und es geht um die Prophetie, die ihm weitergegeben wird. Ja, er sagte, ich hörte es. Ich verstand es aber nicht. Und trotzdem hat er es niedergeschrieben, weil Gott es ihm aufs Herz gelegt hat, genau das zu tun. Wir können verstehen. Vieles, was die Propheten niedergeschrieben haben und nicht verstanden haben, das können wir verstehen. So, was verstehen wir, wenn wir uns den 10. Vers, so jetzt konzentrieren wir uns auf den 10. Vers. Was verstehen wir, wenn wir uns den 10. Vers genau anschauen? Die eine Realität, ich habe das schon angesprochen, ja, Jesus kam als erstes in seiner Niedrigkeit. Wir verstehen das. Das war sein erstes Kommen. Wir verstehen dann, was passiert ist. Er ist verworfen worden. Er ist gestorben, nach 3 Tagen auferstanden. Wir verstehen das Gemeindezeitalter sehr, sehr gut. Und dann verstehen wir aber auch, was gesagt wird in Vers 10, dass er wiederkommen wird. Wie wird Jesus wiederkommen? In Macht und Herrlichkeit. Es wird etwas ganz anderes sein, wie in seinem ersten Kommen. Ja, er wird als Sieger kommen. Aber eins wird deutlich, ihr Lieben, und das wird deutlich in seinem ersten Kommen. Es geht Jesus in erster Linie nicht darum, eine politische Gruppierung oder eine politische Macht aus den Fugen zu schmeißen oder einen Regenten zu beseitigen. Jesus will zunächst einmal ganz persönlich das Herz der Menschen erobern. Darum geht es ihm. Und darum ist er auch in seiner Niedrigkeit zuerst gekommen. Aber, und das ist, was wir wissen, weil wir die Bibel kennen, er wird auch in seiner Herrlichkeit kommen. Und es ist gut, wenn wir uns vorher Jesus Christus anvertrauen und dann auch bereit sind zu seinem zweiten Kommen. Ja, dass wir uns ganz genau darauf auch vorbereiten. Und ich denke, dass sein Kommen immanent ist, also nahe bevorsteht. Und dann wird Folgendes gesagt in Vers 10, schaut einmal, denn ich werde die Streitwagen von Ephraim und die Pferde von Jerusalem wegnehmen. Ich habe einmal nachgeguckt, wie Elberfelder das beschreibt oder übersetzt, und das ist viel dramatischer. Es wird Folgendes gesagt, wenn ihr eine Elberfelder Übersetzung habt, schaut einmal, es wird gesagt, und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet. So, die Bibellehrer sind sich einig, hier ist von der Schlacht von Harmagedon die Rede. Harmagedon ist die letzte Schlacht vor dem 1000-jährigen Reich. Ich habe kurz davon gesprochen, als ich gesagt habe, dass die Nationen nach Jerusalem gebracht werden, um dort von Gott zu richten, um dort von Gott gerichtet zu werden. So. Und das ist ja, das Alte Testament spricht auch von Harmagedon. Aber woher kennen wir diesen Namen? Harmagedon oder Armagedon? Wir kennen es aus dem Neuen Testament. Den Namen Harmagedon finden wir nur in dem Neuen Testament. Deshalb kennen wir das. So, und das ist die letzte kriegerische Auseinandersetzung, die uns gezeigt wird vor dem 1000-jährigen Reich. Ja, wir wissen, dass nach dem 1000-jährigen Reich es noch eine kriegerische Auseinandersetzung geben wird. Aber hier ist von Harmagedon die Rede und diesen Namen Harmagedon finden wir in Offenbarung 16, Vers 16. Noch etwas, es wird gesagt, und er wird Frieden reden. So, der auf dem Eselsfüllen, auf dem Eselsfüllen nach Jerusalem kommt, er wird den Frieden reden zu den Nationen. Ihr Lieben, ist das schon passiert? Nein, das ist noch nicht passiert. Das ist noch Zukunft. Das wird im 1000-jährigen Reich so sein. Wie nennen wir das 1000-jährige Reich auch? Wir nennen es das Friedensreich. Und wir nennen Jesus wie? Den Friedefürst. Nach dem Ersten Weltkrieg, da hofften die Menschen, ja, dass dieser schreckliche Weltkrieg das Ende aller Kriege sein wird. Und der damalige britische Premierminister David Lloyd George, er sagte Folgendes am 11. November 1918. Er sagte, um 11 Uhr heute Morgen ist der grausamste und schrecklichste Krieg, der jemals die Menschheit geplagt hat, zu Ende gekommen. Ich hoffe, dass wir sagen können, dass mit diesem Krieg, alle Kriege zu Ende gekommen sind. Und 21 Jahre später haben wir den Zweiten Weltkrieg gehabt. Und die Tatsache ist, dass seit der Gründung der League of Nations, das ist die UNO, die dann in UNO umgenannt worden ist, wir mehr Kriege hatten als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und wir schauen in die Gegenwart, wir sehen, was in der Ukraine passiert, wir sehen, was in Irak passiert, in Israel passiert und jetzt auch natürlich in Jemen passiert und dann auch in Pakistan und Iran. Wir leben in einer sehr unruhigen Zeit. Das ist ein, man kann sagen, ein Pipedream, kein schlechter Traum, den die Menschheit hatte, aber das ist eigentlich ein Pipedream. Ja? Und letzte Woche habe ich eine sehr interessante Aussage gelesen, die wie die Faust aufs Auge passt. Dieser Mann sagte Folgendes, er sagte, der Dritte Weltkrieg wird schneller Menschen töten als der Klimawandel. Und was sagen unsere Politiker, was das größte Problem in unserer Gesellschaft heute ist? Die sagen, der Klimawandel, ja, oder Missinformation. Der Dritte Weltkrieg tötet Menschen viel schneller als Klimawandel, und das ist wahr. Und darum sollten sich die Politiker mehr kümmern. Aber nein, die rüsten immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und stellt euch vor, und das will ich nur ganz schnell erwähnen und dann zu Ende kommen. Ich habe das schon erwähnt, dass vor dem UNO-Gebäude in New York es ein Kunstwerk gibt. Könnt ihr euch erinnern? Wahrscheinlich nicht. Es ist ein Mann in diesem Kunstwerk und er hat einen großen Hammer und er schlägt ein Schwert in einem Pflugschar. Vor UNO. Stellt euch vor. Wisst ihr, wer dieses Kunstwerk gemacht hat? Das war ein russischer Künstler. Und 1958, hat Russland, das kommunistische Russland, dieses Kunstwerk der UNO geschenkt und heute steht es noch vor dem UNO-Gebäude. Es ist, wenn man sich das überlegt, das ist doch verrückt. Wieso? Naja, was ist der Hintergrund dieses Kunstwerks? Die Bibel. Was wird in der Bibel gesagt? Wir schlagen auf Jesaja 2, Vers 4. Dort wird Folgendes gesagt. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Ja? Das ist genau, was wir dort vor der UNO sehen. Und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Wir sagen, wunderbar. Das ist doch eine herrliche Hoffnung. Das ist auch ein wunderbares Ziel. Aber das Verständnis der UNO ist eben, wir kriegen das schon hin. Wir wollen das machen. Wir wollen den Frieden schaffen. Wir kriegen das hin, wenn wir das nur wollen. So, sie übernehmen eigentlich, wenn wir die Bibel ernst nehmen, UNO übernimmt eigentlich die Rolle des Messias, des Friedefürsten. Ja? Schaut einmal, ich habe Jesaja 2, Vers 4 gelesen, aber nicht vollständig. Am Anfang steht Folgendes geschrieben. Es steht geschrieben, und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen für Völker. Ah, wer ist er? Das ist der Messias, Jesus Christus. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Erst wenn der Messias, Jesus Christus, erst wenn der Friedefürst kommt in seiner Herrlichkeit, er wird in der Lage sein, den Frieden zu bringen. So, die UNO maßt sich etwas an, tun zu wollen, was nur der Messias kann. Und das hört sich für mich schon sehr, sehr schlecht an. Aber schauen wir in unseren Text. Ist auch sehr wichtig und deshalb will ich hier nicht unterbrechen, sondern das ist sehr wichtig. Es wird gesagt, und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer. Wessen Herrschaft wird sein von Meer zu Meer? Naja, die Herrschaft des Messias. Und vom Strome bis an die Enden der Erde. Das ist mir bewusst geworden, als ich über diese Aussage nachgedacht habe. Schaut einmal. Viele Christen meinen ja, dass es so etwas wie das tausendjährige Reich des Messias eigentlich gar nicht gibt. So, sie müssen das alles vergeistlichen. Alles, was wir hier lesen, vergeistlichen sie. Sie denken, dass bei dem zweiten Kommen des Herrn Jesus sofort das neue Gottes anfängt, das heißt der neue Himmel und die neue Erde. So, was machen sie mit dieser Aussage und mit vielen anderen, die von dem Reich des Messias sprechen, das genau 1000 Jahre dauern wird? Sie vergeistlichen es. Aber schaut einmal, was in der Heiligen Schrift von dem Neuen, von dieser neuen Wirklichkeit, die nach dem tausendjährigen Reich kommen wird, eigentlich steht. Offenbarung 21, Vers 1. Steht geschrieben, der Apostel Johannes sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. So, das ist das neue Gottes, was uns dann auch erwartet, nach dem tausendjährigen Reich. Und dann wird Folgendes gesagt, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das wird dann wird gesagt, und das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Das heißt, es wird kein Meer geben in dem neuen Gottes. So, wie kann dann die Herrschaft des Messias von Meer zu Meer sein, wenn es kein Meer gibt? Na, die Menschen, die sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich, die sagen, naja, dann ist das tausendjährige Reich heute von Meer zu Meer. Heute gibt es noch mehr. Sehen wir das, dass wir Frieden haben, dass Jesus in irgendeiner Weise den Frieden schafft in unserer Zeit, heute? Denken wir nur an die Ukraine wieder, Israel, Jemen. Wo ist da Frieden? Und ihr Lieben, das ist, wie wir die Schrift, die Heilige Schrift interpretieren müssen. Ja? Wir haben nicht eine vorgeprägte Meinung, mit dieser vorgeprägten Meinung kommen wir zu einem Wort Gottes und dann versuchen wir das irgendwie zurechtzubiegen, damit unsere Meinung ja, Recht behält. Wir kommen zu dem Wort Gottes und verstehen, wir müssen das Wort Gottes durch das Wort Gottes auslegen. Wir müssen das ganze Wort Gottes interpretieren, aufgrund dessen, was im Wort Gottes steht und nicht, was wir vorgedacht haben. Und ihr Lieben, es wird ein Friedensreich des Messias geben, das genau 1000 Jahre dauern wird. Und es wird ein Friedensreich sein, das die ganze Welt einschließt. Nicht nur einen bestimmten Teil hier in Kanada, wir leben noch im Frieden, sondern es wird über die ganze Welt sein. Und schließen möchte ich, ja, ich habe es ein bisschen, ja, ausgezogen, unsere Predigt. Ich möchte mit einem wichtigen Wort Gottes schließen. Jedes Wort ist wichtig, aber dieses ist mir besonders wichtig geworden, weil in meiner stillen Zeit ich gerade in Daniel am Lesen bin. Und in Daniel 11, Vers 36 wird Folgendes gesagt, und zwar von einem Erzengel oder manche Bibellehrer sagen, oh, hier ist der präinkarnierte Jesus Christus und er spricht zu dem Propheten Daniel. Es wird Folgendes gesagt, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Ja? Es muss geschehen, was beschlossen ist. Das sagt der Erzengel oder, wie manche Bibellehrer behaupten, Jesus Christus selbst. Was heißt das? Das heißt, dass das Wort Gottes eben das ist, das Wort Gottes, das bis ins letzte i-Tüpfelchen sich erfüllen wird. Und das ist, warum wir dem Worte Gottes vertrauen können mit unserem Leben. Und ich habe keine Zweifel darüber, dass das Wort Gottes genau sich so erfüllen wird, wie wir es in der Bibel finden. Und deshalb müssen wir sehr ernst die Bibel studieren. Das, was wir gelesen haben, das, was uns deutlich offenbart wird aus dem Worte Gottes, sehr ernst für uns persönlich nehmen und wir müssen unser Leben danach ausrichten und es danach ordnen. Ihr Lieben, möge Gott seine Gnade uns genau dazu geben, ja, dass wir konsequent sind in dem Ausleben des Wortes Gottes, was die vollständige Offenbarung ist. Wie wunderbar ist es, dass wir dieses Wort in unseren Händen haben dürfen, es lesen dürfen und es, ja, unser Leben eben darauf bauen können.